machen Kultur, der Kulturmanagement-Podcast aus Ludwigsburg.
Auf ein Espresso, so heißt unser Podcast aus Ludwigsburg, bei dem wir regelmäßig über Themen der Forschung, über Projekte, über das Studium am Institut für Kulturmanagement oder das Studierendenleben berichten. Mein Name ist Christiane Deetsch und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer herzlich zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Gast ist Sven Oliver Benmee aus Hamburg, der als selbstständiger Change-Management-Berater, Trainer und Coach sowie als Dozent in unserem Kontaktstudium Kulturmanagement tätig ist. Lieber Herr Benmee, herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Wir sprechen heute über ein Thema, das nicht nur Kulturmanagerinnen und Manager, sondern auch das Management ganz allgemein bewegt: agiles Management, Agilität. Lieber Herr Benmee, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Projektmanagement. Diese Basiskompetenz verändert sich. Inzwischen wird häufig von agilem Projektmanagement gesprochen. Woher kommt eigentlich dieser Begriff?
Das ist eine gute Frage, denn wenngleich der Begriff schon weitaus früher, einmal in den 50er Jahren, Eingang fand in die Managementlehre und in die Arbeitsorganisation und der Begriff als solcher sicherlich noch älter ist, so ist es tatsächlich so, dass das heutige Agilitätsverständnis eben maßgeblich auf den Entwicklungszusammenhang von Softwareapplikationen zurückgeht. Das heißt also auf die erste Entwicklung von beispielsweise Spielen, aber eben halt auch Desktop-Applikationen. Weswegen ist es spannend, dass man sich das vor Augen führt, das ist schon ein sehr spezifischer Bereich, der auch nach bestimmten Prinzipien funktioniert. Denn dort ist es ja beispielsweise bis heute so, dass eine ausreichende Marktreife einer Beta-Version sozusagen vielleicht noch nicht perfekt ist, aber dafür im Sinne der Geschwindigkeit marktreif genug ist, als dass man sie an den Kundinnen und Kunden testen kann. Sprich, die Idee dort ist es, dass man dem Wettbewerb voraus sein will und Geschwindigkeit alles ist. Und das bedeutet, und das ist schon was Besonderes, dass man sich darauf einlässt, wenn etwas eine Freigabe hat, dann kann es benutzt werden, besser machen, kann man es dann hinterher immer noch.
Ja, sehr interessant. Also sozusagen der Bezug zum Softwarebereich. Umgekehrt gefragt, gibt es denn Unterschiede zum klassischen Projektmanagement, gerade vielleicht auch durch diesen Bezug?
Wie bei so vielen Fragen muss hier, glaube ich, die Antwort passenderweise Jein lauten. Also es ist meiner Beobachtung nach so, dass es ganz, ganz viele Versatzstücke, also Vorgehensweisen gibt, die wir sowohl im agilen Projekttagesgeschäft finden, als auch im sogenannten klassischen Projektmanagement. Wenn man mal ein Beispiel nimmt, so spricht man im agilen Kontext oftmals von einem sogenannten Kanban-Board. Das klingt großartig und unglaublich agil vermeintlich, ist aber letztlich nur eine Variante der sogenannten Aktivitätenliste im Projektmanagement der klassischen Art, sprich eigentlich eine laufend aktualisierte Übersicht über den Status der Bearbeitung von bestimmten Vorgängen. Das heißt mit anderen Worten, in mancherlei Hinsicht haben wir bei den Arbeitsweisen durchaus Deckungsgleichheit, nur andere Namen dafür. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die ursprüngliche, die genuine Idee der besagten Softwareentwicklerinnen und Entwickler schon eine andere ist und tatsächlich dem klassisch managerialen Denken und Handeln grundsätzlich gegenübersteht als ein eigenes Denk- und Handlungsmodell. Was heißt das? Also beispielsweise ist es im klassischen Projektmanagement bis heute so, dass ein riesengroßer Fokus und eben auch gerade am Anfang von Projekten sehr viel Zeit auf die Risikominimierung und auf die Fehlerprävention geachtet wird. Das heißt, man versucht über eine möglichst exakte Vorausschau und Feinplanung so gut wie jede potenzielle Fehlerquelle schon vorher auszuschalten. Dahinter steht eine typische Haltung und die würde ich beschreiben als sehr banal, dass man Fehler schlicht und ergreifend als was Negatives sieht, also als etwas Schlechtes, das man versuchen muss, aus dem Projekt hinauszubringen. Demgegenüber ist der agile Ansatz diesbezüglich komplementär gegensätzlich. Hier wäre eher der Ansatz, dass wir zwar akkurat planen, aber sozusagen nur auf Sicht. Das heißt, sehr fein geplant wird immer nur der nächste bekannte Schritt. Und das Fehlerverständnis, weil wir dadurch eine gewisse größere Ergebnisoffenheit haben, das Fehlerverständnis muss notwendigerweise dann auch ein anderes sein. Und hier ist es tatsächlich so, dass man sagt, ebenso zugunsten einer höheren Handlungsgeschwindigkeit, dass Fehler im Prozess eigentlich etwas Gutes sind. Man spricht hier oftmals auch von Lernchancen. Das heißt, die Idee dahinter ist, wenn wir Schritt für Schritt arbeiten und Fehler entdecken oder machen, dann gibt es uns die Gelegenheit, beim nächsten Versuch etwas besser zu machen. Das heißt also, eigentlich ist das Fehlermachen ein natürlicher Lernprozess zur Verbesserung des Endprodukts. Und das ist schon ein anderes Denkmodell.
Absolut. Wenn wir jetzt versuchen würden, das agile Management mit einem Schlagwort oder in einen Leitsatz zu packen, auf den Punkt zu bringen, was würden Sie sagen, ist im agilen Management anders?
Na, ich würde erst mal sagen, dass es ein hehrer Anspruch ist, überhaupt zu versuchen. Ich versuche es trotzdem mal. Also es gibt ja für jede Management-Methode sowas wie Glaubens- oder Leitsätze. Also klangvolle Sätze, die gern auch in Handbüchern stehen oder auch in Managementberichten oder bei Präsentationen aufgerufen werden. Und wenn man einen solchen Leitsatz bemüht, dann könnte man das Prinzip des klassischen Projektmanagements meines Erachtens schon so zusammenfassen, dass der Leitsatz lauten könnte, geliefert wie bestellt. Was verbirgt sich dahinter? Im klassischen Projektmanagement-Denken regelt der Projektvertrag, die Projektvereinbarung vor Beginn von Maßnahmen letztlich alles. Das heißt, was auf der Projektvereinbarung steht, dazu steht man in der Beweispflicht, es auch zu leisten. Und das, was nicht drin steht, das braucht man nicht zu machen. Deswegen geliefert wie bestellt. Und alles, was nicht in der Bestellung steht, muss auch nicht geleistet werden. Wenn man demgegenüber versucht, das agile Arbeiten in einen Leitsatz zu pressen, dann könnte der eher lauten, geliefert wie gewollt. Denn tatsächlich ist das einzige Entscheidungskriterium, ob etwas fertig ist oder nicht, die Freigabe durch die auftraggebende Partei. Das ist völlig unabhängig davon, ob das jetzt eine Intendanz wäre oder eine Regisseurin, ein Regisseur, wenn wir es versuchen, auf den Kulturbetrieb zu übertragen, oder ob es am Ende eine Verkaufsleitung eines Konzerns ist. Die Idee dahinter, bei geliefert wie gewollt, der Kunde, die Kundin, der oder die ein Projekt in Auftrag gibt, bestimmt ad hoc, ob etwas fertig ist oder nicht.
Mal ganz kurz gesagt, im Grunde hört es sich an, als würde man das klassische Managementverständnis auf den Kopf stellen. Und so fragt man sich natürlich, gehen wir mal zu den Personen, zu den Akteuren, welche Kompetenzen brauchen denn Menschen für agiles Management? Was muss aufgebaut werden? Was muss vielleicht gestärkt werden? Also wo liegen denn die Herausforderungen für die Menschen, für die Managerinnen und die Manager, die agil sein wollen?
Ja, am Ende spricht man ja oftmals von einem Framework und einem Mindset, wenn man sich im agilen Raum aufhält, und tatsächlich beschreibt es das meines Erachtens sehr gut. Also für diejenigen, die agil arbeiten möchten, ist schon die Voraussetzung, dass vergleichsweise hohe Anforderungen erfüllt sein müssen, weil die liegen typischerweise weniger im Bereich der Fachlichkeit, sondern eher im Bereich der Methodensicherheit und vor allen Dingen der sozialen Kompetenzen. Obgleich ich den Begriff als solchen bis heute schwierig finde, kenne ich dennoch keinen besseren. Man könnte sagen, also sozialer Reifegrad ist hier das allentscheidende Qualitätskriterium, wenn es um die Kompetenzen geht. Hinter beispielsweise dem eben genannten Fehlerverständnis steht ja eine gewisse Geisteshaltung und ein gewisser Werterahmen. Also es sagt sich so leicht, Fehler sind etwas Gutes. Erzählen Sie das mal einer Produktionsleitung im Automobilherstellungsprozess oder aber einer etwas strengeren Regisseurin oder einem Regisseur, der oder die sehr feste Vorstellung hat, was wie zu laufen hat. Das heißt, um tatsächlich erfolgreich agil zu kollaborieren, ne, brauche ich in allen Personen, die an einem Projekt beispielsweise arbeiten, zunächst mal den Willen, aber letztlich auch die Fähigkeit und die Fertigkeit, selbst in die Verantwortung zu gehen. Also Eigeninitiative zu ergreifen, aber auch öffentlich mit dieser Initiative zu scheitern. Wir sprechen hier also sehr stark über Dinge wie Selbstführung oder Selbststeuerung von Menschen. Mit anderen Worten, man verlässt sich schon darauf, dass alle nicht nur groß und erwachsen sind, sondern auch ihre eigenen Entscheidungen dauerhaft im Prozess treffen und für diese Entscheidung auch einstehen und in die Verantwortung gehen. Anders als vielleicht in vielen hierarchischen Kontexten wird hier eher davon ausgegangen, dass die, die miteinander kollaborieren, zuvor, ich nenne es mal so, einen Satz von Spielregeln verabreden, auf die sich alle gleichermaßen beziehen können. Und auf Basis dieser Rechte und Pflichten ist eine Erfordernis, dass man sich auch an das Verabredete hält. Und was so einfach klingt, so zeigt die Erfahrung, ist in der Praxis gar nicht mal immer so einfach. Auf der anderen Seite ändert sich nicht zwingend das Verhältnis zwischen Projekt-letztverantwortlichen Auftraggebenden und den Erfüllenden. Das heißt, die Lieferanten-Kundenbeziehung, die bleibt ja meist. Bedeutet zum Beispiel in einem Kulturbetrieb, dass die Letztverantwortlichen, die ein Projekt zum Beispiel intern beauftragen, erstmal überhaupt den Mut haben müssen, dem Projektteam zuzutrauen, dass die sich allein organisieren und allein steuern und miteinander in Abstimmung den besten Weg zum Ziel finden. Und es heißt eben auch, überhaupt Raum für ein solches Arbeiten zu lassen, also für das selbsttragende Entscheiden von solchen, die eigentlich gar keine Entscheiderfunktion immer haben. Und am Ende vor allen Dingen auch mit den Ergebnissen zu leben, die dann produziert werden, sprich diese gegebenenfalls als das Bestmögliche zu akzeptieren, das Ergebnis auch aushalten zu können und es auch entsprechend wertzuschätzen. Also sehr verkürzt könnte man sagen, dass das zum Umkehrschluss führen muss, dass agiles Arbeiten beispielsweise nur schwerlich, manchmal gar nicht, in bestimmten sehr funktionshierarchischen Strukturen funktionieren kann. Das heißt, dort, wo ein rein direktives Führungsdenk- oder Verhaltensmuster gelebt wird, reibt sich das tatsächlich mit der Idee, dass man diejenigen, denen man zutraut, sich am besten auszukennen, auch den Raum gibt, die Erledigung des Auftrags eigenständig bis zum Ende zu führen. Das ist schon ein hoher Anspruch. Und deswegen bin ich hier eher im Bereich der Sozialkompetenzen unterwegs. Braucht ein bestimmtes Mindset und auch gewissen Mut von beiden Seiten, ein Stück weit auch ins Experimentelle zu gehen.
Ja, sehr interessant. Auch vor dem Hintergrund, dass Loslassen offenbar ein Thema ist. Loslassen und Vertrauen. Und gleichzeitig Management ja auch sehr viel mit Gelingen und Kontrolle zu tun hat. Daher die Frage, kann eigentlich dieser Ansatz des agilen Projektmanagements auch in öffentlichen Kulturbetrieben gelingen, also in Kulturbetrieben, die schon eine relativ vorgegebene Form haben?
Meines Erachtens ist das durchaus möglich. Also es gibt bestimmte, ich nenne sie mal auch Kulturgüter, wenn es dann darum geht, bestimmte Arten zu arbeiten, zu kultivieren, die halte ich durchaus für übertragbar. Obgleich man sie eher mit dem agilen Arbeiten verbindet, können sie auch beispielsweise im öffentlichen oder institutionell geförderten und organisierten Kulturbetrieb Anwendung finden. Ich gebe immer so als ein Beispiel die jeweilige etablierte und manchmal tatsächlich über Jahre, Jahrzehnte manifestierte Besprechungskultur und die damit verbundenen Rituale, die ich in vielen Organisationen erlebe, die ja traditionell, zumindest bis in die Corona-Zeit, eher so ein bisschen darauf angelegt war, man trifft sich zu einer Projektbesprechung meinetwegen alle 3 Wochen oder einmal im Monat und verbringt dann vielleicht 3 Stunden am Stück, gefühlt für die meisten Teilnehmenden eher 8 bis 10. Und am Ende gehen die Leute raus und keiner und keine weiß mehr so genau, wie geht es jetzt weiter, was haben wir alles besprochen und was ist jetzt eigentlich das Ergebnis. Sieht man das Ganze durch die Brille der Agilität und agilen Arbeitsweisen, so wird man hier beispielsweise eher eine andere Besprechungskultur versuchen zu leben, die eher darauf aus ist, weil man ja Schritt für Schritt etwas sozusagen umsetzt und damit probiert, dass man eben halt auch sagt, wir setzen uns lieber häufigere Termine, in denen wir uns miteinander austauschen, was der Zwischenstand ist, dafür aber eben kürzer. Und so gibt es beispielsweise in agilen Kontexten bis hin zu diesen sogenannten Dailies oder Daily Stand-Ups eben eine Besprechungs- und Abgleichkultur, die sich eher in der Region abspielt, dass man täglich 10 oder 15 Minuten miteinander einen Statusabgleich vornimmt, möglichst natürlich in Präsenz. Und das ist so ein Beispiel, wo ich sage, das hat auch die Kommunikation unter Corona gezeigt, auch die Führungskommunikation. Das kann man organisationsunabhängig kultivieren und man stellt fest, dass es die Menschen erheblich besser abholt und auch zu mehr Transparenz führt. Umgekehrt würde ich sagen, die vollständige Adaption eines agilen Mindsets, die halte ich gerade in sehr vielen auf regelbasierten und Prozessklarheit basierten Organisationen für ausgesprochen schwierig bis unmöglich. Agilität ist vielleicht am Ende doch nicht auf jede Frage die passende Antwort. Nehmen wir mal bestimmte Vorzüge des nicht agilen Arbeitens, dann sind die ausgelegt auf Fehlervermeidung, Stabilität, Zuverlässigkeit, Wiedererkennbarkeit, was gemacht wird und wie es gemacht wird und beispielsweise auch, wer Entscheidungen trifft und wann und in welcher Art und Weise. Also dort, wo ein hoher Zuverlässigkeitsgrad durchaus hilfreich ist, aber sich auch etabliert hat oder sogar rein Rechtswirksamkeit wegen vorgegeben ist, da wird sicherlich das Vorleben eines eher agilen Mindsets schwierig bis unmöglich werden. Erzählen Sie mal einer Organisation, die einen rechtssicheren Entscheidungsweg einzuhalten hat, dass kleine Entscheidungen, die aber große Auswirkungen haben können, auf einmal kollektiv außerhalb der Hierarchie getroffen werden. Versuchen Sie dort mal Verantwortung zu teilen, die aber nicht als teilbar zulässig ist. Oder versuchen Sie dort mal eine Zielvereinbarungskultur zu etablieren, wo es vorgesehen ist, dass am Ende nur eine Person für das Resultat der Entscheidung gerade stehen muss. Und zu Recht hat dies in unterschiedlichen Kontexten natürlich seine Vorzüge, ne, und in vielen behördlichen Strukturen beobachtet man das so oft, wie man sich darüber ärgern kann. Zu Recht als die bestmögliche Form der Arbeitsorganisation, um Wiedererkennbarkeit und Zuverlässigkeit zu geben. Und hier, glaube ich, wäre es unangemessen und auch eine hohe Erwartung, auf einmal agil zu werden.
Das klingt sehr plausibel und vor allem auch sehr differenziert dahingehend, dass agiles Arbeiten eben auch keine Passepartout-Lösung für alle ist. Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns in diesem Podcast über das Thema agiles Arbeiten, agiles Projektmanagement zu sprechen und dass Sie mit dabei waren. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören auch allen, die bei uns geblieben sind. Und jetzt zum Schluss noch ein Hinweis. Im Dezember fahren wir fort mit dem Podcast zum Thema Tobias Meyer, einem Studierendenprojekt zum 300. Jubiläum des Astronomen und Mathematikers aus Marbach am Neckar. Wir hören uns also wieder im nächsten Monat zu Kulturmanagement aktuell.
Danke.